Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns hier treffen können zum Gottesdienst und ja, dass wir auch technische Möglichkeiten haben, dass die nicht hier sein können, dabei sein können. Wir wollen dich bitten um deinen Segen, dass du in unseren Herzen jetzt einfach wirkst und dass wir uns durch dich verändern lassen. Amen. Es müsste gleich jeden Moment ein Bild erscheinen. Sehr schön, vielen Dank, Bernhard. Dieses Bild hat mit unserem Predigttext heute zu tun. Und vielleicht kann ja der ein oder andere sich denken, welcher das sein könnte. Es gibt besonders einen Vers in diesem Text, der ganz, ganz bekannt ist. Die, die den Text schon wissen, die bitte ich mal um Zurückhaltung. Hat jemand eine Idee?
Es geht um Licht.
Kommt vor. Irgendjemand hat hier meine Utensilien weggeräumt, die hier drunter waren. Nein, das war... Na gut, okay. Didaktischer Kniff ist dem Müll zum Opfer gefallen. Ganz links oben. Hat vielleicht ein Kind vorhin geschnappt? Ja, das... Genau, das ist dem Müll zum Opfer gefallen, Friederike. Ja, ich hatte es in das Pult getan. Sehr schön. Das Bild ganz links oben, und ich habe noch mal eins in echt mitgebracht, ein Stück Schilf, sieht ziemlich kaputt aus. Und ich glaube, den Vers mit dem geknickten Rohr, den kennen wir alle. Und da gehört dann noch dazu, ich mache jetzt keine Alterkerze aus, der glimmende Docht. Aber dieser Text, dieser Vers, der steht natürlich in einem längeren Text. Und ich werde jetzt nicht aus dem Matthäusevangelium lesen, wo der auch steht, sondern aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 42. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen, und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Ein Text, der uns zumindest in Teilen sehr vertraut ist aus dem Evangelium, wo er gesagt wird, dass Jesus dies und jenes tut, um genau diesen Text zu erfüllen. Jesaja mag ich persönlich sehr. Dieses Buch ist so reich, das kann man gar nicht oft genug lesen. Der Prophet wirkte, Technik, das kann mir mit dem Blatt nicht passieren, aber jetzt ist er hier ausgegangen. So. Jesaja wirkte vor langer, langer Zeit, ungefähr zwischen 739 und 686 vor Christus. Und er war als Prophet in das Reich Juda gesendet. Nach außen hin ging es Juda gut zu dieser Zeit. Zumindest am Anfang des Wirkens von Jesaja. War militärisch stark und reich und angesehen. Aber es war ja auch eine Zeit des Niedergangs des Glaubens. Götzendienst war alltäglich und den Gott ihrer Väter hatte das Volk vergessen. Und in dieser Zeit kündigt Jesaja viele Gerichte an und warnt, obwohl er weiß, und das ist ihm auch von Gott gesagt worden, dass es eigentlich nichts bringen wird, dass er warnt, weil es nicht gehört werden wird. Aber im Buch Jesaja sind viele, viele Verheißungen, die auf den Messias deuten, aufgeschrieben. Und es gibt viel Grund zur Hoffnung in diesem Buch, trotz all der Gerichte und der Ankündigungen von Schrecken. Und ich möchte mit euch diesen Text Stück für Stück anschauen. Und möchte ein kleines bisschen im Evangelium oder auch in anderen Parallelstellen nachschauen, wie das zusammenhängt in der gesamten Bibel. Was sich erfüllt hat und wo Jesus immer wieder Dinge tut, die Jesaja schon vorausgesagt hat. Jesaja 42, Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Wir lesen dazu in Matthäus 3 bei Jesu Taufe, dass der Geist Gottes sichtbar über Jesus erschienen ist. Jesaja sagt, ja, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, so sagt der Herr. Und die Leute, die dabei waren bei der Taufe, konnten das sehen. Der Herr war da in seinem Geist. Und bei der Verklärung in Matthäus 17 steht, dass Gott selbst spricht und sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Wohlgefallen. Und wir sollen auf ihn hören. Kein Zweifel, Jesaja spricht hier von Jesus. Und was hier in diesem ersten Vers schon für die Leser und Hörer von Jesaja eigentlich unglaublich sein musste, es geht hier nicht nur um das Volk Israel. Der Knecht Gottes, der Messias, der Retter, wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Also zu allen, die nicht zum Volk Israel gehören. Also auch zu uns. Gottes Recht wird er hinaustragen. Und wie wir wissen, Gottes Recht, das Gesetz, führt dazu, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind. Und dass das, was wir tun und tun können, niemals ausreicht, um Gott zu gefallen. Aber das ist nicht alles. Die Gnade gehört genauso dazu. Gott selbst schafft Recht. Im Vers 2 lesen wir, er wird nicht schreien und er wird kein Aufhebens machen. Und er wird seine Stimme nicht hören lassen auf der Gasse. Er wird nicht nach Anerkennung suchen. Jesus war nicht auf der Suche nach Anerkennung, schon gar nicht nach der Anerkennung durch die Mächtigen. Er hat sich angelegt mit den Führern seiner Zeit, mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, mit den Politikern. Er hat die Aufmerksamkeit derer gesucht, die verloren waren und die bereit waren zuzuhören. Nach der Speisung der 5000 Johannes 6 lesen wir, dass er genau wusste, dass das Volk jetzt ihn zum König machen wollte. Wir haben letzte Woche von Achim Jung davon gehört. Und was tut Jesus? Er lässt sich nicht auf Händen tragen. Er zieht sich zurück. Er flieht vor dieser Anerkennung, die das Volk ihm geben will, weil sie ihm nur deshalb nachfolgen wollen, weil er sie satt gemacht hat mit Brot. Aber er will mehr. Er will nicht König auf dieser Erde sein, sondern er will den Auftrag Gottes ausführen. Er heilt, in Lukas 5, er heilt und er verbietet dem Geheilten, davon weiterzusagen. Er will kein Wunderheiler sein, er will nicht dafür berühmt sein. Er will die Herzen erreichen. Er hat nicht geschrien, er hat kein Aufhebens gemacht. Vers 3, dieser ganz bekannte Vers, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Und hier wieder das Recht. So ein geknicktes Rohr ist sehr unnütz. Danke für das Bild. Friedi hat es gleich zur Seite gepackt. Weg, ist Müll. Und manchmal geht es uns vielleicht so, dass wir uns so fühlen wie ein zerknicktes Rohr. Wir sagen das auch manchmal zu unserem Gemütszustand. Ich bin ganz schön geknickt. Und hier ist von Gott gesagt, dass sein Knecht dieses Rohr nicht völlig vernichten wird und kaputt machen wird und noch einen draufsetzen wird. Wenn wir geknickt werden, weil wir merken, dass wir Sünder sind und dass wir nicht aus eigener Leistung zu Gott kommen können, dann setzt Gott nicht noch einen drauf und hält uns unsere Schuld noch mehr vor Augen. Du Versager, du schaffst es nicht. Nein, das macht Jesus eben nicht. Wir lesen dann im Evangelium, dass Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr geknickt seid, die ihr vielleicht nur noch ein bisschen glimmt. Das Feuer ist aus. Ich will euch erquicken. Und in Matthäus 12 heilt er einen Mann, der schon ganz lange eine verdorrte Hand hatte, der wirklich geknickt war. Er konnte diese Hand nicht gebrauchen. Jesus heilt ihn. Er macht ihn nicht kaputt. Er sagt nicht, weil du gesündigt hast, deshalb bist du krank. Nein. Gnädig und sanftmütig. Gerade mit den Geringen und Schwachen. Jesus. Vers 4. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Nun, hier können wir stolpern. Moment, nicht ermatten und nicht zusammenbrechen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Da ist er schon mal zusammengebrochen. Ja, das gehört zum Plan, das wissen wir. Aber ihn hat nichts zum Schweigen gebracht, auf der Tod nicht. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden und in den Himmel zurückgegangen. Und er hat das Recht auf Erden gegründet, sonst gäbe es uns nicht. Er hat ermöglicht, dass wir Gott kennenlernen und er uns gnädig ansieht. Und nun warten wir. Nun warten wir darauf, dass er wiederkommt. Dazu noch Parallelstellen ganz kurz. Ich weiß, es ist heute viel Text. Wir warten darauf, dass er wiederkommt. Und in Matthäus 24, Vers 30 kündigt Christus selbst an, dass wir ihn werden kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ihn bringt nichts zum Ermatten. Im Vers 5 spricht Gott, der Herr, selbst. Gott, der Herr, der der Schöpfer ist. Da können wir die Parallelstellen gleich mit zeigen. Die kennen wir sehr gut. Alles, was ist, kommt von ihm. Der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Das schreibt Jesaja hier, um einfach nochmal klarzustellen, um wen es hier geht. Es geht um den Gott, den einzigen Gott, den Herrn, der von dem alles kommt. Alles, was auf der Erde wächst, alles, was überhaupt Erde und Himmel ist und auch unser Leben. Um den Gott geht es, der spricht. Nicht Jesaja, nicht ein Mensch, sondern dieser Herr, der redet. Das macht Jesaja hier nochmal unmissverständlich klar. Und macht deutlich, um was es wirklich geht. Und im nächsten Vers spricht Gott dann sozusagen zu seinem Knecht. Er spricht ihn direkt an. Ich, der Herr, habe dich berufen, den Knecht, der in Vers 1 so vorgestellt wird, in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Ein eindeutiger Auftrag von eben diesem Schöpfer. Die Zusage, dass eben der Knecht nicht ermattet. Er wird behütet von der größten Macht, die es im Universum gibt. Und er wird sein Volk, das Volk Israel, er wird der Bund sein für dieses Volk, die Bundesbeglaubigung, die Erneuerung des Bundes mit Gott. Aber eben auch hier wieder das Licht für die Heiden, für uns. Jesus ist beides. Jesus ist beides. Einmal die Beglaubigung Gottes, dass er zu seinem Volk steht. Und einmal das Licht für alle, die nicht zum Volk Israel gehören. Nun hat Israel das nicht ganz so verstanden. Und es könnten Menschen meinen, mit diesem Volk hier ist nur die Gemeinde gemeint. Aber wenn man sich die Schrift anschaut, ist es nicht zu halten. Gott hat Israel nicht verlassen. Wenn man sich die Geschichte Israels in den Jahrhunderten seit Christus anschaut, ist immer wieder zu erkennen, dass Gott zu seinen Zusagen zum Volk Israel steht. Die Existenz, ich sehe so schön geradeaus die israelische Flagge, die Existenz des Staates Israel allein ist ein unglaublich starker Beweis dafür. Alles, was das Volk erlitten hat, und trotzdem ist es nicht untergegangen. Gott steht zu seinem Volk und Gott steht auch zu uns durch Jesus. Wir können noch mal die Parallelstellen einblenden, Bernhard. Hebräerbrief, wo der Autor davon spricht, dass es eben einen Mittler eines besseren Bundes gibt. Der Bund, den Jesus schließt durch sein Blut. Und Menschen haben schon erkannt, dass es um Christus geht, um diese Person. Der Lobpreis des Simeon, vielleicht hatten der ein oder andere gelesen in Lukas 2. Jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit wird dieser Text auch gerne gelesen. Und in Apostelgeschichte 28 wird nochmal darauf hingewiesen, das Heil Gottes ist zu den Heiden gesandt. Es gibt noch so viel mehr, was man hier an Parallelstellen und an Belegen anführen könnte. Ich habe noch so viel mehr gefunden. Und mich begeistert das, wie Gott zu seinem Wort steht. Was die Propheten gesehen und aufgeschrieben haben. Was da alles eingetroffen ist. Vers 7. Dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ja, Jesus hat Blinde geheilt. Gebundene aus dem Gefängnis. Vielleicht fällt uns da nichts ein, was Jesus für ein Wunder getan hat. Aber wenn wir von dem Gefängnis und dem Kerker etwas umfassender denken, dann sind wir alle damit gemeint. Dass wir nicht mehr gefangen sind in dem, was uns von Gott trennt. Dass wir nicht mehr gefangen sind in dem, was Sünde heißt. Dass wir nicht mehr gefangen sind in unseren Ängsten, in unserer Begrenztheit, in unserer Verzweiflung, in unserer Krankheit. Dass uns das nicht mehr beherrschen muss, weil Christus uns frei macht. Es begeistert mich, wie Gott zu seinem Wort steht. Vielleicht noch kurz das ein oder andere dazu. Wir kennen so viele Geschichten, wo Jesus heilt, wo diese Zusagen eingetroffen sind. Und im Vers 8 sagt Gott nochmal ganz klar, wer er ist und um was es geht. Ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Götzen waren damals ein ganz großes Thema in Israel und sind es auch heute bei uns. Wem geben wir Ruhm? Wem sind wir dankbar? Natürlich sind wir Menschen dankbar, die uns helfen und das ist auch richtig so. Aber wem geben wir die Ehre, die eigentlich Gott zusteht? Der Herr ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte allein angebetet sein, weil nur er Gott ist. Es gibt keinen anderen. 2. Mose und Johannes 8, wo Jesus von sich selbst sagt, ehe Abraham war, bin ich. Jesus ist Gott. Und er allein verdient Ehre. Wo gibt es Dinge, die wir manchmal höher schätzen? Wo gibt es Dinge oder Situationen oder Menschen, denen wir mehr Macht zuschreiben über uns und unsere Umstände als dem Herrn des Universums? Wo gibt es Dinge, vor denen wir mehr Angst haben, als dass wir Glauben haben? Und schließlich Vers 9. Siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Ja, ein Prophet sagt etwas, was erst noch kommen wird. Aber wir können ganz viel in der Bibel schon sehen, was eingetroffen ist. Vielleicht hat es was nicht gespeichert. Vielleicht kannst du noch mal weiter drücken. Ja, doch. Ich habe nur mal eine Sache rausgenommen. Jesaja hat vorhergesagt, dass Jerusalem angegriffen wird. Jesaja hat vorhergesagt, dass Assyrien, das Großreich im Osten, Jerusalem angreift, belagert und sich zurückziehen muss. Er hat vorhergesagt, der König wird krank werden und er wird wieder gesund werden. Es ist eingetroffen. Er hat aber auch vorhergesagt, dass Jerusalem wieder angegriffen werden wird. und das Volk nach Babylon ins Exil geht. Und es ist eingetroffen. Ich habe es dir dazu geschrieben, etwa im Jahr 597 die erste Eroberung und dann Zerstörung und Wegführung 587 vor Christus. Es ist eingetroffen. Und es sind viele, viele, viele Vorhersagen eingetroffen. Und wenn diese historischen Gegebenheiten eingetroffen sind, warum sollte denn jemand daran zweifeln, dass auch die anderen Vorhersagen eintreffen? Nein, Gottes Wort ist verlässlich. Jesaja 7. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Auch ein ganz bekannter Vers, der immer wieder auch in der Adventszeit eine Rolle spielt. Ja, Jesu Geburt haben wir gerade gefeiert. Das ist eingetroffen. Und ich sage es noch einmal, es lassen sich hier zu diesen neun Versen aus Jesaja 42 ganz, ganz, ganz viele Stellen in der Bibel finden, die diesen Text belegen, die sogar diesen Text zitieren und wo ganz klar ist, ja, das ist so. Mich begeistert das. Und ich habe so in der Vorbereitung für heute gemerkt, wie wenig wir das manchmal tun, zumindest ich, Parallelstellen nachzuschauen. Wenn man sich die Evangelien anschaut, was passiert da? Wo sind Begebenheiten? Die werden nur in einem Evangelium erzählt. Warum? Was hat die Schreiber bewogen, das genau so zu schreiben? Was hat Gott ihnen aufgetragen? Und so weiter. Ich finde es faszinierend. Denn es zeigt, Gott steht zu seinen Zusagen. Und auch das, was noch nicht eingetroffen ist, nämlich, dass Jesus wiederkommt, das wird passieren. Wer meint, ja, diese historischen Sachen, gut, das hat mit der Welt zu tun, aber das Geistliche, können wir uns nicht so sicher sein. Doch, Gott steht zu seinen Zusagen. Und ich bin ganz gewiss, dass auch das, was wir jetzt nicht verstehen, wir ihn dann fragen können. Wir haben die Ewigkeit Zeit. Und das ist uns auch verheißen, dass wir dann alles verstehen werden. Viel Text. Ich muss sagen, ich habe die Vorbereitung etwas schwierig gefunden, weil so viele Parallelstellen waren und weil ich ganz, ganz viel immer wieder hin und her springen musste. Aber das hat mir erneut gezeigt, wie reich Gottes Wort ist. Und wenn man dann noch verschiedene Übersetzungen hat, dann kann man unglaublich viel lernen, nur durch diesen Text, durch einen kurzen Text. Einfach kurz zusammengefasst, was mir wichtig war. Gottes Zusagen sind zuverlässig. Sein Wort, die Bibel, zeigt es in sich und eben auch mit den Ereignissen, die passiert sind. Wie wichtig ist uns das selber? Wie wichtig ist uns das, in der Bibel nachzuschauen? Zu forschen, zu studieren, wie auch immer wir es nennen, einfach Bibel zu lesen und dahinter zu schauen. Und auch wenn wir uns manchmal so fühlen und es uns so geht, weil wir wirklich krank sind, weil uns Dinge kaputt machen, weil uns Dinge niederdrücken, Jesus, der zerbricht uns nicht völlig, im Gegenteil. Ich kann das Ding hier nicht reparieren. Aber Jesus kann auch kaputte Herzen reparieren. Und kann auch Kerzen, die völlig ausgegangen sind und nur noch solche eigentlich wertlosen Wachsreste darstellen, wieder zu hellen Lichtern machen. Was lässt uns denn daran zweifeln manchmal? Der hat ein ganzes Universum geschaffen. Warum sollte er denn nicht in unserem Leben solche Kleinigkeiten fertigbringen? Ich wünsche uns das, dass wir das an jedem Tag sehen und uns daran erinnern lassen, dass die größte Macht des Universums durch Jesus Christus an unserer Seite ist. Und dass uns nichts, nichts Angst machen kann, weil er unsere Stärke ist. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, es ist so gut, in dein Wort zu schauen und zu sehen, dass deine Zusagen und deine Verheißungen verlässlich sind. Wir vergessen das so oft im Alltag. Wir bitten dich, dass du uns dein Wort neu wichtig machst, dass du es in unsere Herzen schreibst und dass du mit deiner Kraft und deiner Weisheit und deinem Trost bei uns bist an jedem Tag und uns immer wieder an deine großartigen Zusagen erinnerst. Dir allein sei die Ehre.